Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
Friedensbemühungen im Libyen-Konflikt. Machthaber Gaddafi sagt Ja zu einem möglichen Waffenstillstand. Fehleranalyse bei den Mitte-Parteien. Nach den jüngsten Wahlniederlagen wollen FDP und CVP neue Allianzen suchen. Schwarze Kassen, Schmiergelder und geheime Akten. In Bellinzona beginnt der Prozess gegen Ex-Banker Oskar Hohlenweger. Ich wünsche Ihnen einen guten Morgen. Im Studio sind Brigitte Kramer und Kurt Grünenfelder mit den Nachrichten.
Der libysche Machthaber Gaddafi hat einem Friedensplan der Afrikanischen Union zugestimmt. Das sagte der südafrikanische Präsident Jacob Zuma nach einem Treffen mit Gaddafi in Tripolis. Der Friedensplan sieht unter anderem einen sofortigen Waffenstillstand vor. Unterdessen liefern sich Aufständische und die Truppen Gaddafis weitere heftige Kämpfe um die Städte Misrata und Adjdabia. Die NATO teilte mit, sie setze ihre Luftangriffe fort, um die Truppen Gaddafis zu entwaffnen. Der frühere ägyptische Präsident Mubarak muss der Justiz Red und Antwort stehen. Die ägyptische Staatsanwaltschaft will abklären, ob Mubarak oder dessen Familie öffentliche Gelder veruntreuten, um die zum Teil tödlichen Angriffe von Schlägertruppen auf die Protestbewegung zu finanzieren. Mubarak seinerseits sagte dem Nachrichtensender Al Arabiya, er habe sich nicht durch Korruption bereichert und er besitze keine Bankkonten oder Immobilien im Ausland. Mit Kampfhelikoptern haben die UNO und Frankreich erneut in den Machtkampf in der Elfenbeinküste eingegriffen. Sie beschossen das Gebiet um die Residenz des abgewählten Präsidenten Laurent Gbagbo. Ein Sprecher Gbagbos sagte, die Residenz sei teilweise zerstört worden. 2010 wurde wieder mehr Geld ausgegeben für Rüstungsgüter. Weltweit waren es 1630 Milliarden Dollar, wie das Stockholmer Friedensforschungsinstitut SIPRI schreibt. Allerdings war der Anstieg geringer als in früheren Jahren. Die USA gaben 2,8% mehr aus für Waffen, die asiatischen Länder 1,4% mehr. Prozentual am stärksten stiegen die Militärausgaben in Afrika und Lateinamerika. In Europa hingegen sanken die Militärausgaben. In die Schweiz. Die Grünliberalen sind weiter auf Erfolgskurs. Wie bereits vor einer Woche in Zürich konnten die Grünliberalen nun auch gestern bei den Parlamentswahlen im Kanton Luzern jubeln. Sie holten auf Anhieb 6 Sitze. Zu den Gewinnern gehörten auch die SVP, die 4 zusätzliche Sitze erhielt, und die SP. Sie holte 3 zusätzliche Mandate im Kantonsparlament. Massiv brach hingegen die CVP ein. Sie verlor 7 Sitze, bleibt aber stärkste Fraktion. 6 Sitze abgeben musste die FDP. Bei den Wahlen im Kanton Tessin hat die Lega dei Ticinesi einen historischen Sieg errungen. Sie gewinnt auf Kosten der FDP einen 2. Sitz in der Kantonsregierung. Die Lega wird mit einem Wähleranteil von fast 30% stärkste Partei im Kanton. In der Tessiner Regierung hat die Lega jetzt 2 Sitze. Auf je einen Sitz kommen FDP, CVP und SP. Die Ergebnisse der Wahlen ins Tessiner Kantonsparlament liegen erst heute im Laufe des Tages vor. Die Börsendaten von Thomson Reuters. In Tokio steht der Nikkei-Index bei 9.716 Punkten. Das ist ein Minus von 0,5%. Der Dollar wird zu 90,83 Rappen gehandelt, der Euro zu einem Franken 31,31 beziehungsweise zu einem Dollar 44,66. Das Wetter. Heute sonnig bei rund 22 Grad im Norden und 25 Grad im Süden.
7:04, Sie hören heute Morgen. Kommt Bewegung in die Friedensbemühungen in Libyen? Libyens Machthaber Muammar Gaddafi hat einen Friedensplan der Afrikanischen Union akzeptiert. Dieser sieht unter anderem eine sofortige Waffenruhe vor. Nun reist die Delegation der Afrikanischen Union zu den Rebellen im Osten Libyens, um den Friedensplan dort vorzustellen. Auslandredaktor Joe Schelbert.
Eine sofortige Waffenruhe, gesicherte Korridore für humanitäre Hilfe, einen Dialog zwischen den verschiedenen Parteien Libyens und Schutz der Ausländer im Land. So sieht der Vorschlag zur Lösung der Libyen-Krise aus, dem nach Angaben der Afrikanischen Union das Gaddafi-Regime zugestimmt hat. 5 afrikanische Staatspräsidenten hatten gestern Abend mit Einwilligung der NATO mit Muammar Gaddafi Verhandlungen geführt. Ein Sprecher der libyschen Rebellen erklärte gegenüber der BBC in Benghazi, man werde die Delegation der Afrikanischen Union empfangen und den Plan genau prüfen. Ein Verbleiben des Gaddafi-Clans an der Macht sei jedoch inakzeptabel. Die NATO hat den Vormarsch der libyschen Armee auf die Rebellenhochburgen im Osten mit weiteren Bombardierungen gestoppt. Doch nehmen die Zweifel am Einsatz zu. NATO-Generalsekretär Rasmussen sagte gestern an einer Pressekonferenz, für diesen Krieg gäbe es keine militärische Lösung.
Hosni Mubarak, der frühere ägyptische Präsident, hat sich zurückgemeldet. 2 Monate nach seinem Sturz hat er sich in einer Radiobotschaft an das ägyptische Volk gewandt. Der Zeitpunkt ist kein Zufall, denn die Armee, die nach dem Sturz Mubaraks die Zügel in die Hand genommen hat, wird beim Volk immer unbeliebter. Nahost-Korrespondentin Irene Meyer.
6 Minuten lang meldete sich Hosni Mubarak auf Al Arabiya in einer Audiobotschaft zu Wort, genau 2 Monate nach seinem Sturz.
Bismillahirrahmanirrahim. Al-Ikhwa wal-Akhawat, Abna Shabi Masr.
Der 82-Jährige gibt sich als Opfer. In großem Schmerz erlebe er, wie eine Schmierkampagne gegen ihn geführt wäre, mit der sein Ruf und seine Verdienste zerstört werden sollten, klagt Mubarak. Die Korruptionsvorwürfe gegen ihn und seine Familie seien haltlos. Er habe kein Vermögen im Ausland. Diese Botschaft des verhassten, gestürzten Despoten kommt ausgerechnet in einem Moment, in dem der Zorn in der ägyptischen Demokratiebewegung wächst und das Vertrauen in die Generäle schwindet, die nach Mubarak das Land regieren. Nach der gewaltsamen Räumung des Tahrir-Platzes in Kairo in der Nacht zum Samstag ist das Verhältnis zwischen der Armee und der Opposition gefährlich abgekühlt. Zum ersten Mal forderten Einzelne den Rücktritt von General Tantawi, dem Chef des Militärrats. Gestern Abend dann die Reaktion der Armee, fast im Stundentakt Meldungen, die die Opposition beruhigen sollten. Der Generalstaatsanwalt gab bekannt, Mubarak und seine Söhne würden vernommen. Dann die Nachricht, dass der vor ein paar Wochen abgesetzte Premier Ahmed Nazif festgenommen worden sei, ebenso Ibrahim Kamil, ein einflussreicher Geschäftsmann des Mubarak-Regimes. Führende Vertreter der Demokratiebewegung haben dringend zum Dialog aufgerufen. Friedensnobelpreisträger Mohamed El-Baradei warnt, wenn das Vertrauen zwischen Bevölkerung und Armee weg sei, gefährde dies die Einheit Ägyptens.
Irene Meyer hat berichtet. Die Zahl der militärischen Konflikte auf der Welt nimmt leicht ab. Das mag erstaunen, denn wer Nachrichten hört oder liest, hat im Moment möglicherweise einen anderen Eindruck. Doch obwohl es weniger Konflikte gibt, nehmen die Militärausgaben auf der ganzen Welt überall zu. Nun schon das 10. Jahr in Folge, wie das Stockholmer Friedensforschungsinstitut SIPRI ermittelt hat. Fredrik Steiger.
Ob nun der Schock der Terrorattentate von 9/11 die Ursache war oder nicht, klar ist, dass seither die Militärausgaben weltweit stetig und massiv zugenommen haben. Besonders jene Länder, die ohnehin schon über umfangreiche Streitkräfte verfügen, rüsten am stärksten auf, sagt Samuel Perlow Freeman vom Stockholmer Friedensforschungsinstitut SIPRI.
World military expenditure is continuing to increase, and this is especially true of the major spenders.
Allen voran die USA, deren Anteil an den weltweiten Militärausgaben enorme 43% beträgt. Doch auch China, Russland, Indien oder Brasilien rüsten auf.
The big powers have a very clear strategic choice to use the military as one means of gaining influence in the world.
Offenkundig trachteten gerade die Großmächte danach, mit militärischer Stärke politischen Einfluss zu erringen. Zumal die Zahl der Konflikte, wo die Kriegsmaschinerien tatsächlich zum Einsatz gelangen, tendenziell abnimmt. Auch seien, so Perlow Freeman, die Großmächte heute militärisch gewiss nicht stärker bedroht als früher.
I don't think you can say that the level of threat, if you like, to the major spenders has increased in any way.
Dass Bedrohung und Aufrüstung nicht zwingend verknüpft sind, zeigt das Beispiel Südamerika, wo 2010 die Militärausgaben am stärksten um fast 6% gestiegen sind, obschon sich der Kontinent zunehmend friedlich präsentiert. Nicht im Aufrüstungstrend liegt Europa. Hier sanken die Rüstungsausgaben um fast 3%, was das SIPRI auch als Folge der Wirtschaftskrise interpretiert. In den USA hingegen rüstet Präsident Obama zwar weniger heftig auf als Vorgänger Bush, aber auch unter ihm wird militärisch expandiert. Und der Anteil der Militärausgaben am US-Bruttosozialprodukt steigt und steigt auf inzwischen fast 5%. Noch immer steckt die Supermacht USA übrigens 6-mal so viel Geld in die Streitkräfte wie China, obschon der Rivale aus Asien kräftig aufholt.
Zehn nach sieben in die Schweiz. Für die traditionellen Mitteparteien CVP und FDP sieht es ein halbes Jahr vor den nationalen Wahlen nicht rosig aus. Nachdem sie schon bei den Zürcher Wahlen zu den Verlierern zählten, büßten sie nun bei den kantonalen Wahlen an diesem Wochenende auch in ihren jeweiligen traditionellen Hochburgen viele Stimmen ein. Die CVP im Kanton Luzern, die FDP im Tessin. Eine denkbar ungünstige Ausgangslage. Inlandredaktorin Christine Wanner.
Unter dem Eindruck der gestrigen Wahlen sagt ein ernüchterter FDP-Parteipräsident Fulvio Pelli:
Wir mussten das Ergebnis akzeptieren und gut analysieren, wieso wir jetzt in diese schwierige Lage sind. Aber das ändert nichts an unserem Wille, weiterhin für liberale Werte zu kämpfen.
Weiter kämpfen, die eigenen Ansätze besser verkaufen. Das sieht auch die CVP so, die in ihren Stammlanden im Kanton Luzern auch deutlich eingebrochen ist. Die Vizeparteipräsidentin der CVP Schweiz, Ida Glanzmann, will das Gespräch suchen. Mit den neuen politischen Kräften in der Mitte und auch mit der FDP.
Dass wir im Herbst noch vermehrt in der Mitte auch zusammenarbeiten werden. Also wir werden mit diesen neuen Parteien das Gespräch suchen, mögliche Zusammenarbeiten, Listenverbindungen suchen und vor allem hoffen wir, dass auch die FDP bereit ist, wirklich mit der Mitte mitzuziehen und dass wir unsere Mitte festigen können.
Von den Verlusten der traditionellen Mitte hat im Kanton Tessin die Lega profitiert. Im Kanton Luzern sind es die SVP und die Grünliberalen. Den Präsidenten der SVP Schweiz, Toni Brunner, freut's und er rät:
Diese Mitteparteien kommen nicht umhin, ihre Positionen zu bereinigen und ebenfalls klare Standpunkte einzunehmen.
Derweil sagt der Präsident der Grünliberalen, Martin Bäumle, der überraschende und anhaltende Erfolg verpflichte:
Das ist noch viel Arbeit, da braucht es noch viel Engagement und wir müssen auch sicherstellen, dass auch die Thematiken, die jetzt im Fokus stehen, eben auch den ganzen Sommer im Fokus bleiben.
Und da sei er optimistisch. Nach diesen letzten kantonalen Wahlen vor den eidgenössischen Wahlen im Herbst sei somit kurz zusammengefasst: Setzen sich diese Trends fort, so verschieben sich in der politischen Mitte die Stimmen von den traditionellen Parteien hin zu den kleineren, neuen Mitteparteien wie etwa den Grünliberalen. Interessant wird es ohnehin im Ringen um Wähleranteile und Sitze in den eidgenössischen Räten. Denn diese werden schließlich auch die Zusammensetzung des Bundesrates beeinflussen.
Vor dem Bundesstrafgericht in Bellinzona beginnt heute der Prozess gegen den ehemaligen Bankier Oskar Hohlenweger. Der Fall ist ebenso brisant wie komplex. Wir erinnern uns, die Affäre Hohlenweger hat zum Rücktritt von Bundesanwalt Valentin Rohschacher geführt, zu einem Bericht der Geschäftsprüfungskommission und er hat zur Abwahl von Bundesrat Christoph Blocher beigetragen. Alexander Sauter.
Es ist einer der aufsehenerregendsten Prozesse in diesem Jahr, der heute am Bundesstrafgericht in Bellinzona beginnt. Bankier Oskar Hohlenweger ist angeklagt der Urkundenfälschung in 29 Fällen, der Gehilfenschaft zur ungetreuen Geschäftsbesorgung und der qualifizierten Geldwäscherei. Hintergrund sind Korruptionsfälle und schwarze Kassen beim französischen Industriekonzern Alstom. Auf über 60 Seiten stellt die Anklageschrift dar, wie Oskar Hohlenweger über ein System von 7 Offshore-Gesellschaften, 13 Kontaktpersonen und über Finanzkreisläufe in Liechtenstein, Hongkong und auf den Bahamas verfügt haben soll. Ein Gesamtbetrag von 9 Millionen Franken soll in dieses System der schwarzen Kassen geflossen sein. Mit dem Geld sollen auch öffentliche Funktionäre und Kadermitglieder von Kundenfirmen geschmiert worden sein, immer mit dem Ziel, den Zuschlag bei Großprojekten in Venezuela, Brasilien und Indonesien zu erhalten. In der Anklageschrift steht, die Zahlung der Bestechungsgelder soll Hohlenweger getarnt haben mit fiktiven Beraterverträgen, Offshore-Firmen, Strohmännern und entsprechend gefälschten Rechnungen. Oskar Hohlenweger soll gemäß Anklage 2% der Transaktionen abgeschöpft haben, insgesamt 940.000 Franken. Brisant, Hohlenweger soll von einem verdeckten Ermittler 834.000 Euro, angeblich Drogengelder, entgegengenommen haben. Geld, das auf Hohlenwegers Vorschlag via Singapur auf 3 Konten in Deutschland gelangt sein soll. Das Verfahren gegen Hohlenweger hat schon im Vorfeld hohe Wellen geworfen. Der Einsatz des umstrittenen Drogenhändlers Ramos als Agent der Bundesanwaltschaft wurde vorzeitig öffentlich bekannt. Dass Oskar Hohlenweger mit Hilfe von Altbundesrat Christoph Bloch aber ein Komplott zur Absetzung von Bundesanwalt Valentin Rohschacher betrieb, gilt als Hirngespinst. Die heute beginnende Verhandlung musste um 5 Monate verschoben werden, weil die Ramos-Akten dem Gericht aus Geheimhaltungsgründen nicht ausgehändigt wurden. Zuletzt hat die Bundesanwaltschaft wegen angeblicher Befangenheit und vergeblich den Ausstand von Gerichtspräsident Peter Popp gefordert. Im Juli 2003 war das Ermittlungsverfahren gegen Hollenweger eröffnet worden. 8 Jahre später sollen jetzt die Verhandlungen in Bellinzona die ganze Woche dauern. Wann das Urteil verkündet wird, ist noch nicht bestimmt.
Alexander Sauter war das über den Prozess gegen den Ex-Bankier Oskar Hollenweger hier in Heute Morgen. Mehr dazu finden Sie auch im Internet unter drs.ch. Redaktion heute früh Veronika Mayer, am Mikrofon Brigitte Kramer.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.